Herzlich willkommen beim Podcast Kindergeschichten. Mein Name ist Max Gablich und heute habe ich das Vergnügen, mit Friederike Kind-Kovac zu sprechen, die am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung arbeitet und forscht. Friederike Kind-Kovac hat ein Buch veröffentlicht, Budapest's Children, Humanitarian Relief in the Aftermath of the Great War, zu dem ihr weitere Informationen in den Shownotes findet, und wir sprechen über dieses Buch. Viel Vergnügen!
Hier Friederike Kind-Kovac begrüßen zu dürfen in meinem Podcast und würde dich bitten, dich mal kurz vorzustellen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung heute und auch gestern. Ich fand es total spannend, gestern mal mit den Studierenden hier der Universität Heidelberg ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Friederike Kind-Kovac. Ich bin am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden tätig und bin dort zuständig für das Forschungsfeld Transformationsforschung in international vergleichender Perspektive und freue mich auf das Gespräch heute.
Wir werden heute über deine Habilitationsschrift sprechen, die ist auf Englisch erschienen und beschäftigt sich mit den Kindern in Budapest nach dem Ersten Weltkrieg. Lass mich ganz kurz den Titel korrekt ablesen. Budapest Children, Humanitarian Relief in the Aftermath of the Great War. Wie kommt man zu einem Thema, Friederike?
Erstmal ganz kurz vielleicht noch vorab. Ich war sehr glücklich, das Buch publizieren zu dürfen in der Buchreihe Worlds in Crisis, Refugees, Asylum and Forced Migration. Das ist eine Buchreihe, die von Elizabeth Cullen Dunn und Georgina Ramsay herausgegeben wird, weil ein Teil meines Buches sich mit Migration beschäftigt. Und Elizabeth Dunn war mal in Regensburg Fellow. Und in dem Kontext sind wir in Kontakt gekommen und sie hat mir damals angeboten, mein Buch in dieser Buchreihe publizieren. Und wie ich zu diesem Buchthema gekommen bin, mein erstes Buch habe ich geschrieben über Untergrundliteratur im Kalten Krieg, die aus dem östlichen Europa herausgeschmuggelt wurde in den Westen. Und das war ein Buch, was in erster Linie eine intellektuellen Geschichte war. Und damals habe ich auch viele Interviews geführt in New York und Co. Und es war nicht ganz so leicht, mit diesen Intellektuellen ins Gespräch zu kommen. Und, mir war klar, oder ich wollte unbedingt beim zweiten Buch eine eher sozialhistorische Arbeit schreiben und hatte 2007 meine erste Tochter bekommen und saß 2011 in der Bibliothek in Budapest, in der Széchenyi-Bibliothek, und habe versucht, ein neues Thema zu identifizieren und war mir halt bewusst, dass ich die Zeit ändern musste. Also vom Kalten Krieg sollte man klassischerweise ins 19. Jahrhundert wechseln. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe in die Erste Weltkriegs- oder in die Nachkriegszeit gewechselt und habe mir Zeitungen und Zeitschriften aus der Zeit damals angeguckt. Und war erstaunt, ob der massiven Präsenz von internationalen humanitären Akteuren und Institutionen in Budapest nach dem Ersten Weltkrieg. Und habe damals mir die Frage gestellt, wie kam es eigentlich dazu, dass das Leid ungarischer Kinder eine derartige internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und das war eigentlich so meine Grundfrage. Wie kam es so kurz nach Ende des Krieges zu einer transnationalen und transatlantischen Initiative, die auf die humanitäre Fürsorge oder humanitäre Hilfe von ungarischen Kindern abzielte?
Das ist eine ganz bemerkenswerte internationale Tätigkeit, die du da erforscht. Wir haben hier in Heidelberg öfter Forschung zum Völkerbund gehabt, die ja auch nach dem Ersten Weltkrieg ansetzt und versucht, dem Internationalismus eine Form zu geben und auch den Beziehungen zwischen den Staaten eine Form zu geben. Aber du erforschst ja nicht nur internationale Organisationen, also du wendest ja den Blick dazu direkt auf die Kinder. Helfen dir die Kinder dabei, die internationalen Organisationen zu erforschen, oder warum machst du das?
Genau, ich versuche das über den Begriff des Glokalen zu machen. Also ich habe mich explizit dagegen entschieden, in dem Sinne nur so eine Gebergeschichte zu schreiben, also von den internationalen Akteuren in Budapest, sondern ich habe wirklich versucht, mir sowohl die Initiativen vor Ort, die Akteure in Budapest anzuschauen, die meines Erachtens sehr, sehr modern, sehr professionell schon damals waren. Es war ein relativ fortschrittliches Fürsorgesystem schon vorhanden. Und mich interessiert dann, wie diese lokalen Akteure in Budapest zusammengearbeitet haben mit den internationalen Akteuren. Das wird, in den Quellen geht es immer um die Foreign Missions. Und die saßen gemeinsam an einem Tisch und haben überlegt, wie können wir eigentlich bestmöglich die Kinder von Budapest unterstützen. Und das sind dann internationale Organisationen wie Save the Children und die internationale Union, die American Relief Administration, das internationale Rote Kreuz. Und in Budapest waren das lokale Fürsorgeorganisationen. Genau. Und das ist in dem Sinne das, was mich wirklich besonders interessiert. Einmal diese Kooperation, aber auch das ganz alltägliche Zusammenarbeiten. Wie waren so die Machtverhältnisse in den Milk Kitchens? Genau, es kommen immer mal wieder englische Begriffe, weil ich das Buch auf Englisch geschrieben habe. Wie kam es dazu, dass häufig die Amerikaner die leitenden Akteure waren in diesen Milchküchen und dass die Ungarn häufig nur die helfenden Funktionen inne hatten? Und da gucke ich mir sowohl diese Machtverhältnisse an, als auch die ganz alltägliche Kooperation. Was ich bislang überhaupt noch nicht herausgefunden habe, was ich gerne gewusst hätte, wie es eigentlich mit den Übersetzungen stattfand. Also nicht jeder spricht Ungarisch. Deswegen, wie sah eigentlich die Sprachkommunikation vor Ort aus? Das ist was, was ich eigentlich mal in einem Artikel machen müsste, aber da habe ich keinerlei Quellen zu gefunden. Aber das wäre was, was ich spannend gefunden hätte zu erzählen.
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich meine, also so viele Dolmetscher gibt es nun auch nicht, insbesondere nicht irgendwie für Ungarisch oder Ungarisch, Englisch. Du hattest vielleicht, ich weiß, das ist ein purer Schuss ins Blaue. Du hattest gestern davon erzählt, dass unter den bedürftigen Personen in Ungarn bemerkenswert viele Personen aus dem höheren Bildungs- und Besitzbürgertum waren. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in Ungarn vielleicht auch zahlreich viel mehr Menschen Englisch sprechen, als in Amerika Ungarisch sprechen. Also dass auch sozusagen sich aus dieser Gruppen Dolmetscher rekrutieren konnten. Aber es ist eine sehr spannende Frage. Also ich auch da wieder der Bezug zum Völkerbund, weil ich einfach weiß, dass Kollegen, die Sekretärinnen und Assistentinnen erforscht haben, dass deren Sprachkompetenzen ganz wesentlich für das Funktionieren dieser internationalen Organisationen sind. Also ja. Diese subalternen Sprachkönnerinnen.
So. Was ich bei den Quellen grundsätzlich total spannend fand, in Genf habe ich sehr viele deutsch- und französischsprachige Quellen gefunden, in den USA englischsprachige, in ungarischsprachige, aber auch in Budapester Bibliotheken habe ich auch in dem Sinne die englischsprachigen Übersetzungen von diesen Abschlussberichten gefunden über die humanitäre Hilfe in Budapest nach dem Ersten Weltkrieg.
Das ist, was dann ganz bemerkenswert ist, da ist dann schon mit dem Kriegsende kommt dann auch der Sprachbruch, dass Deutsch keine Rolle mehr spielt. Das ist, also das ist ja auch mit der Ablösung sozusagen der Habsburger oder der österreichischen Fürsorge, Beamten etc. durch die Amerikaner wird dann auch der Sprachwechsel vollzogen. Das ist sehr, sehr. Du kamst gerade auf die Quellen. Und hast auch schon Genf erwähnt und die Bibliothek in Budapest. Welche Quellen stehen, also von welchen Quellen stehen da, von welchen Organisationen oder so stehen eigentlich im Zentrum deiner Arbeit?
Ich habe mir einerseits eine Reihe ungarischer Bibliotheken und Archive angeschaut und auch die Zeitschriften, Zeitungen aus der Zeit. Es ist relativ wenig zu finden von den damaligen ungarischen Fürsorgeinstitutionen. Ich habe mir aber im Gegenzug dann, weil es halt eine transnationale und auch eine transatlantische Geschichte ist, habe ich mir insbesondere die Nachlässe von den Institutionen in den USA, in Großbritannien und der Schweiz angeschaut. Also ich glaube, das hilfreichste Archiv war das Archiv von Save the Children in Genf. Die haben eine wahnsinnig sehr gut sortierte Sammlung. Das habe ich kombiniert mit Archivquellen auch vom Internationalen Roten Kreuz in Genf. Dann war ich in der Cadbury Library in Birmingham, wo Save the Children Fund, da gibt es immer einmal den Fund und die internationale Organisation, die in Genf ist. Und beim Fund in Birmingham gab es auch sehr viele Materialien. Und ich glaube, mit der wichtigste Bestand für mich ist in den Hoover Institution Archives in Stanford von der American Relief Administration. Ja, und was ich gestern auch schon erzählt habe, dass es manchmal wirklich interessant war, dass ich habe eine große Sammlung von visuellen Quellen gefunden und dass ich immer mal wieder genau die gleichen Bilder gefunden habe in den verschiedenen Archiven, was mich dazu hat darauf schließen lassen, dass es eine sehr starke Vernetzung zwischen diesen Institutionen gab und dass auch diese Bilder, um möglichst breit verbreitet, also möglichst stark verbreitet zu werden und auch eine möglichst hohe internationale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hat man diese Bilder möglichst breit gestreut. Also sowohl in den USA publiziert als auch in Zeitschriften von Save the Children und auch in Ungarn in den lokalen Zeitungen und Zeitschriften.
Mhm. Und haben diese Bilder in diesen für diese Organisation?
Ich glaube, einerseits, also es geht mir ja darum, einerseits zu zeigen, wie es zu diesem besonderen Leid der Kinder in Budapest nach dem Ersten Weltkrieg kam und dann aber auch, wie die Antwort auf dieses Leid aussah. Und ich glaube, eine der Funktionen dieser Bilder war es, sowohl Finanzierungsmöglichkeiten aufzutun, Geld zu sammeln schlichtweg, und je dramatischer die Bilder, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass relativ viel Geld gesammelt werden konnte. Und ich argumentiere auch, dass diese Bilder dafür standen, das Leiden des ungarischen Staates nach dem Ersten Weltkrieg zu visualisieren. Ungarn hatte 2/3 seines Territoriums verloren, 500.000 Menschen sind migriert in das neue ungarische Territorium. Und bis heute spielt das noch eine Rolle in Ungarn, dass es sich gerne als Opfernation präsentieren möchte. Und ich argumentiere, dass dieser verletzte, versehrte Kinderkörper, hungernde Kinderkörper eigentlich sehr gut dafür steht, zur Bild- oder Sichtbarmachung dieser Verletztheit des ungarischen Staates.
Wir haben jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, wie internationale Organisationen und auch lokale Fürsorgerinnen auf die Leidenssituation der Kinder reagiert haben. Wie war eigentlich die Situation in Budapest kurz nach dem Krieg?
Ja, ich benutze hier auch diesen Begriff der multiplen Krisen. Habe ich auch gestern schon gesagt, ein Habil sollte eigentlich eine Longue Durée berücksichtigen. Ich denke aber, dass das in dem Sinne so eine Zeit ist, in der sehr, sehr viele Transformationen gleichsam passieren. Zerfall der Habsburger Monarchie, eine bolschewistische Revolution, der weiße Terror, das waren antisemitische Ausschreitungen, eine Hungersituation, die Wirtschaftsblockade. Das heißt, es ist so eine Zeit, wo wirklich extrem viel so eine Art von politischer Neustrukturierung passiert, wo aber auch gleichsam die Hauptstadt Ungarns, Budapest, insbesondere auch so durch eine oder sehr viele soziale Schwierigkeiten damals hatten. Und diese Außenfaktoren, die spiegeln sich im Leben und im Leiden dieser Kinder. Und das ist, ich glaube, das ist der Grund, warum ich denke, dass Kindheitsgeschichte häufig eigentlich gar nicht so als so relevant gesehen wird, wie sie ist. Denn meines Erachtens spiegelt sich an diesem Leid der Kinder eigentlich all das, was damals in der Nachkriegszeit in Budapest passiert ist. Das heißt, wir haben Migration, wir haben eine prekäre Wohnsituation von vielen Kindern, wir haben sehr viele zerrüttete, zerfallene Familien durch nicht mehr zurückkehrende Väter, Mütter, die arbeiten mussten. Wir haben die spanische Grippe damals, wir haben Tuberkulose als eine Krankheit, die sehr starke auch Auswirkungen hatte auf diese Kinder. Und dann haben wir eine Hungersituation und Hunger spielt schon in meinem Buch eine besondere Rolle, die eigentlich, das sind alles so verschiedene Faktoren, die das Leiden der Kinder und besonders auch der Neugeborenen hervorgerufen hat. Und ich schaue mir halt im ersten Teil meines Buches an, wie es zu diesem Leiden der Kinder kam und dann im zweiten Teil des Buches, wie man auf dieses Leid reagiert hat.
An dieser Stelle musste ich kurz einen Batteriewechsel an meinem Aufnahmegerät vornehmen und nach dem Rumpeln geht es weiter.
Du hast beschrieben, wie die Situation in Budapest von dieser vielfältigen gesellschaftlichen politischen Krise ist und dann gleichzeitig vorher auf dieses Schicksal von Kindern in dieser Situation verwiesen. Wie verknüpft Manuel, wie verknüpfst du diese Ebene des Individuellen? Und also ich weiß noch aus dem Vortrag, du hast ja auch gesagt, den Alltag in den Milchküchen in Budapest sozusagen angeschaut, das on the shop floor, das Verhandeln und Aushandeln von Fürsorge. Wie verbindet man diese Ebene mit dem großen Entwicklungen auf der gesellschaftlichen oder internationalen politischen Ebene? Wie kommt man da methodisch hin?
Ich glaube, dass ich an diesem Diskurs und an der Repräsentation, dem Diskurs über Kinder und kindliches Leid und der humanitären Hilfe gegenüber diesen Kindern und der Transnationalisierung von Fürsorge in der Zeit oder humanitärer Hilfe, dass sich daran eigentlich all das ablesen lässt, was in der Zeit passiert ist. Weil wenn der Diskurs zum Beispiel sich den migrierten Kindern widmet, dann ist natürlich auch diese Geschichte der großen Migration damit eingeschrieben. Und ich glaube, das ist das, was meines Erachtens häufig in der Kindheitsgeschichte nicht passiert. Es ist nicht eine extra Geschichte, eine marginalisierte Geschichte. Es ist eine zentrale Geschichte und genauso wie an anderen Gesellschaftsgruppen lässt sich an diesen Kindergeschichten lässt sich ablesen, was in der Zeit damals passiert ist. Weil wenn zum Beispiel Julia Weikal war eine zentrale humanitäre Akteurin, wenn sie in ihren Workrooms, das war eine Initiative, wo Kinder eine Tätigkeit gelernt haben, wenn die dort ihre Kinder bittet, eine Autobiografie zu schreiben. Das war eines ihrer kleinen Aktionen. Dann schreiben sie halt über ihre Vergangenheit und über ihre Gegenwart und über das Leiden der Familie. Und viele von diesen Kindern haben dann geschrieben, wir sind in Siebenbürgen geboren, mussten fliehen, sind dann in Budapest angekommen, hatten keine Wohnung, haben in prekären Lebensverhältnissen gelebt. Das heißt, auch an diesen Kinderzeugnissen lässt sich ablesen, wie diese große Geschichte sich im Leben der einzelnen Kinder widerspiegelt. Und ich denke auch nicht, dass man immer das Kollektive vom Individuellen so trennen muss, sondern im Leben eines jeden Menschen spiegelt sich Geschichte. Und so ist das auch im Bereich der Kindheitsgeschichte. Ich versuche immer mal wieder so Spotlights zu richten auf einzelne Kinder. Ich habe auch eine Handvoll von ehemaligen Kindern interviewt. Die stehen natürlich nicht für die Masse an Kindern der damaligen Zeit, aber durch diese einzelnen Erzählungen über das Leben damals lassen sich meines Erachtens Rückschlüsse ziehen auf die Nachkriegszeit.
Ich finde deine Beschreibung sehr gut. Würdest du denn auch dich eher abgrenzen von Versuchen, die Kindheit als sozialistische, als familiale, als wohlfahrtsstaatliche oder andere Formen, also die versuchen, Kindheitsmuster durch die Geschichte zu verfolgen und eher sagen, dass man Kindheit in unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen sozusagen, also oder als Ort, wo Gesellschaft auch verhandelt wird, erforschen sollte.
Ich glaube, du hast es perfekt ausgedrückt. Ich denke, es ist genau ein Ort der Gesellschaft, wo Gesellschaft verhandelt wird. Und es lassen sich auch nicht alle Kinder über einen Kamm scheren. Wenn man sich ein Kind, das migriert ist, anguckt, dann lässt sich eine ganz andere Geschichte erzählen, wie das Kind, das aus einer Arbeiterfamilie vielleicht kommt, sehr verarmt ist in dieser Nachkriegszeit, oder ein Kind, was zu einem Waisen geworden ist. Das sind sehr, sehr vielfältige einzelne Lebensschicksale. Und da lässt sich auch nicht nur eine Geschichte schreiben. Deswegen, ich denke, es ist eigentlich ein Raum und ein Ort der Verhandlung von Gesellschaft.
Also Kindheit in der Krise, darüber haben wir gestern schon gesprochen, ist auch, also es gibt ganz offensichtliche oder ganz naheliegende Bezüge zu gegenwärtigen Kindheitserfahrungen, ob das jetzt Kinder in der Ukraine sind, die unter dem Krieg leiden, oder ob es eben auch Kinder überall in der Welt sind, die unter der wirtschaftlichen Rezession oder den Folgen der wirtschaftlichen Rezession und dem oder eine Pandemie leiden. Was gibt es noch? Also bleibt diese Geschichte, die du untersuchst, bleiben die in der Nachkriegszeit oder tragen die sich weiter?
Eines meiner kleinen Ziele für demnächst ist es, mal eine vergleichende Geschichte innerhalb eines Artikels zu schreiben über die beiden großen Nachkriegszeiten. Also was hat sich eigentlich geändert in Bezug auf das Leid von Kindern und auch auf die humanitäre Hilfe nach dem im Vergleich Erster und Zweiter Weltkrieg? Was bleibt bestehen? Weil ich weiß zum Beispiel, nach dem Ersten Weltkrieg wurden aus Ungarn 60.000 Kinder verschickt. Und viele von diesen Strukturen und auch Beziehungen, die nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen wurden, wurden auch nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal in Anspruch genommen. Und das finde ich in dem Sinne eine spannende Frage. Was bleibt gleich? Was ändert sich in diesen verschiedenen Krisenzeiten? Und vor einem Monat war ich in Texas, habe ich gestern auch erzählt, zu einer Tagung, die sich genau der Frage widmet, wie können wir denn eigentlich heute Kinder in dieser Zeit der erneuten multiplen Krisen besser schützen? Und welches Wissen können wir aus der Vergangenheit mitnehmen, um dazu beizutragen, dass Kinder trotz der Krise heute relativ unbeschadet da durchgehen? Und ich glaube, da müssen wir große Unterscheidungen machen zwischen Kindern, die in Deutschland gerade relativ behütet halt die Pandemie miterleben, Energiekrise, Klimakrise und Co. Oder wenn wir uns aber jetzt der Ukraine widmen, wo die Situation von Kindern einfach sehr viel dramatischer ist, wo Millionen von Familien migrieren müssen, Tausende von Kindern verschleppt werden. Ich glaube, da gibt es wirklich auch große qualitative Unterschiede in Bezug auf das Leiden von Kindern. Aber ich glaube, das ist immer relevant, sich anzuschauen, was so die Gemeinsamkeiten von so Zeiten der multiplen Krisen in der Vergangenheit und heute sind.
Ja, ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt, den du aufwirfst. Also wir nehmen ja Krisen häufig als Infragestellung von Strukturen und gesellschaftlichen Verhältnissen wahr. Gleichzeitig wird das Beispiel mit der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist da sehr treffend, wird auch in dem Katastrophe und auch in der Krise auf eingespielte Muster und Strukturen zurückgegriffen, um diese zu bewältigen. Ob das jetzt eben der Abtransport von Kindern ist. Ich denke, wir hatten gestern über die Verschickungskinder in Landverschickungen und auch die Versuche jüdischer Hilfsorganisationen, jüdische Kinder in den 30er Jahren aus Deutschland zu retten und die vielfältigen Versuche, Kinder aus Kriegssituationen oder Krisenräumen sozusagen räumlich herauszunehmen, ganz materiell. Und wie problematisch das ist. Und wenn wir dann vergleichend in die Ukraine gucken, wo dann versucht wird oder wo das staatliche Projekt sozusagen der Wegzug von Frauen und Kindern oder Müttern und Kindern ist, während die Väter zurückbleiben sollen oder müssen. Das ist, glaube ich, da kann man gleich trotzdem irgendwie so diese Muster und diese Strukturen mit Krisen umzugehen wiedererkennen. Das ist ja, sehr eindrucksvoll.
Wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, dass man heute eigentlich nicht mehr Kinder von den Erwachsenen trennt, weil man weiß, wie problematisch das für die involvierten Kinder und Familien sein kann. Dann aber Russland momentan in seinem Versuch, Kinder zu russifizieren durch Verschleppung und Abtransport. Also
ja, das sind das Neuaufkommen von, wir haben auch gestern darüber gesprochen, das Neuaufkommen von autoritär oder das neue relevant werden und von autoritären und totalitären Regimen. Was steht für dich jetzt an als neues Forschungsthema? Also das Buch beschreibt dir das Habilitationsprojekt. Mhm. Ist einigermaßen abgeschlossen. Du hast da zahlreiche weitere kleinere Aufsätze und Fragen erwähnt, die man alle noch bearbeiten könnte. Erfahrungsgemäß passiert das mit einigen. Ja. Leider nie mit allen Fragen, die aufbleiben. Aber das ist ja auch, also auch ein Merkmal unserer Forschung, dass wir häufig Fragen aufwerfen. Aber welche Projekte oder welche Fragen stehen jetzt sozusagen an?
Ich glaube, für mich ist eines der Hauptinteressen, die ich, glaube ich, verfolgen möchte in den nächsten Jahren, ist die vergleichende Untersuchung von Kindheit in Zeiten der Transformation. Das ist auch meine Vorstellung von dem Forschungsfeld Transformation in international vergleichender Perspektive, dass es sich dabei nicht nur um die postsozialistische Transformation handelt, sondern auch um andere Transformationszeiten. Im 20. und möglicherweise auch im 21. Jahrhundert befinden wir uns heute schon wieder in einer Transformationszeit. Ich denke, ja. Das habe ich mit einer Kollegin vor ein paar Jahren auch im Rahmen einer größeren Tagung versucht zu untersuchen. Haben wir uns der Transformationszeit nach dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg und nach 89 gewidmet, um einfach auch diese strukturellen Unterschiede herauszuarbeiten in Bezug auf deren Auswirkungen auf Kindheit. Was ich ganz konkret mache, ich habe seit 2020 ein Studierendenprojekt an der TU Dresden initiiert, wo es um das Aufgreifen oder das Sammeln von Lebensgeschichten geht zu Erfahrungen der Kindheit in der postsozialistischen Transformation in Dresden und Umgebung. Und was hier vielleicht spannend ist, dass wir uns nicht nur über Kinder diesem Thema widmen, also nicht nur denen, die das damals selbst erlebt haben als Kindern, sondern auch den anderen Akteursgruppen, die sich um die Kinder gekümmert haben. Dazu gehören Eltern, Großeltern, Heimleiter, Kindergärtnerin. Und das wäre, glaube ich, ein kleineres Buchprojekt, so eine Geschichte der Kindheit in der postsozialistischen Transformation zu schreiben, aus den verschiedenen Blickwinkeln von Menschen, die mit Kindern gelebt, diese erzogen, diese gebildet, diese begleitet haben und aber auch von den Kindern, die damals aufgewachsen sind. Das wäre eine Sache. Dann mache ich einen vergleichenden Artikel zu diesen beiden Transformationszeiten, mache noch ein kleineres Projekt zu den verschiedenen Formen der Child Separation, also den Evakuierungen von Kindern im 20. Jahrhundert. Und wir haben ebenfalls, ich glaube 2021, mit Bettina Hitzer, Shea Gunner und Sven Steinberg ein digitales Netzwerk gegründet, In Search of the Migrant Child. Da geben wir jetzt wahrscheinlich 2024, das dauert noch ein bisschen, ein Buch heraus über Kindheit und Migration. Nein, nicht ein Buch, aber es ist eigentlich ein Special Issue.
Auf jeden Fall viel Lesematerial. Den Verweis auf dein Buch werde ich auf jeden Fall mit in die Episode, in die Shownotes nehmen. Gibt es noch irgendwo einen Text von dir, der vielleicht auch für nicht englischsprachige Historikerinnen, Kollegen, also nein, für Nicht-Historikerinnen und für Nicht-Englischsprachige leicht zugänglich ist?
Ich habe halt meinen Abschluss in Großbritannien gemacht, meine Dissertation auf Englisch geschrieben, die Habille auf Englisch geschrieben. Ich glaube, das sollte mal ein Unterfangen sein für die nächsten Jahre, wahrscheinlich einen deutschsprachigen Aufsatz zum Thema des Buches zu publizieren.
Habe ich irgendwas vergessen?
Von mir aus nicht. Nein. Genau. Warum macht man Kindheitsgeschichte?
Aber ich glaube, das haben wir auch. Warum macht man Kindheitsgeschichte? Aber das haben wir. Das hast du eigentlich gut besprochen. Also ja. Dieses Untersuchen des großen Ganzen ja. Ein Beispiel. Ich denke, das funktioniert sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall.
Danke, danke.
Und ich danke den Zuhörern des Podcasts und wünsche frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.